So, ausnahmsweise nicht Text, nicht Recht, nicht Europa, sondern der menschliche Systemfehler. Diskriminierung durch algorithmische Informatiken automatisch aussortiert. Der Schriftsteller Edward Morgan Foster erzählt in seiner Kurzgeschichte »The Machine Stops«, die Maschine steht still, von einer Welt, in der Menschen nur über Monitore und Chats kommunizieren. Sie zitieren Ideen, die nicht ihre sind. Sie leben in mit Robotern ausgestatteten Wohnungen, die auf Knopfdruck Musik spielen, ein Schaumbad einlassen und ihre Bewohner medizinisch überwachen. Transportmittel fahren voll automatisiert. The Machine nimmt einen göttlichen Status ein. Ihre Nutzerinnen haben vergessen, dass die Deus Ex Machina einst menschengemacht war. Als die Maschine stillsteht, bricht Panik aus. Niemand kann sich mehr daran erinnern, wie man ohne automatisierte Entscheidung atmet, denkt oder gar handelt. Die Menschheit stirbt. Das Erstaunliche an Fosters Geschichte ist nicht diese entschiedene Abwesenheit von Happy End, sondern dass er sie 1909 schrieb. 114 Jahre vor unserer Zeit, in der wir unsere Handys wie Herzschrittmacher hüten, uns von Algorithmen Bücher empfehlen lassen, Nachrichten, Freunde vorsortieren lassen, Haushalte mit smarter Technik ausstatten, Memes teilen statt eigener Gedanken, uns sonst immer in mehr privaten wie auch beruflichen Lebensbereichen darauf verlassen, dass eine technische Überentität uns mentalen Aufwand und eigenverantwortliche Entscheidung abnimmt. Für das menschliche Gehirn ist das übrigens eine Wohltat, denn es ist faul und sensationslüstern. Hier scrollen immer, ne? Es will vor allem auch eins, überleben. Um zu überleben in dieser hyperkomplexen Welt mit ihren zahlreichen Polykrisen, arbeitet es energiesparend. Wie macht es das? Mit sogenannten kognitiven Heuristiken. Das sind Denkabkürzungen, Prämissen, man könnte auch sagen Faustregeln, Formeln, um sich nicht einfach jedes Mal diese elende Mühe zu machen, erstmal nachzudenken, bevor man handelt. Mehr als 50% aller unserer täglichen Entscheidungen beruhen auf diesen Shortcuts. Da denken wir nicht drüber nach, wir machen's. Ja, rechts da irgendwie gibt's Kuchen, Kaffee, alles klar. Ich muss aufs Klo, ja, dann sollte ich gehen. Das könnten Formeln sein wie Wasser ist nass, Schlüpfer muss sein, Bus 34 fährt zur Arbeit. Das können aber auch andere Prämissen sein wie Fremde sind verdächtig. Kunst ist Luxus. Und von diesen gelernten und speziell von diesen inkorrekten Shortcuts loszulassen, zum Beispiel durch Debatten oder Recherche oder Nachrichten, das empfindet das Gehirn als Bedrohung. Es wehrt sich wie ein gestresster Süchtiger gegen das Abgewöhnen oder Umlernen. Kognitive Heuristiken führen zu verzerrter Wahrnehmung. Sie sind allerdings unsere innerste, tiefste Werkseinstellung. Das ist unser menschlicher Systemfehler. Wir können einerseits so hochkomplex, so elegant, so originell in Kontexten denken wie kein anderes Lebewesen. Ja, nur leider tun wir es so ungern. Jetzt könnte man annehmen, super, diese kristalline Sachlichkeit von fortgeschrittener Informatik wäre doch einfach die Erlösung von unserem inneren Bösen, dass wir viel zu wenig nachdenken. Gerade wenn es um Heuristiken geht, um Denkabkürzung, Shortcuts, Bias, nämlich wenn es um die Beurteilung geht von Alter, Geschlecht, Erscheinung, Kultur, Qualität, Sprache, Herkunft, Beruf, Lebenshaltung, Raucher, Nichtraucher. Bias. Überall dort, wo Bias und Vorurteile zu Sexismus führen, zu Rassismus, zu auch allgemeiner Faktenresistenz, kann uns da nicht vielleicht die fortgeschrittene Informatik helfen? Bestimmt. Die ist doch so kühl, so sachlich, so schön. Vielleicht ist das auch ein Shortcut? Diese inkorrekte Prämisse, dass eine Maschine besser oder gerechter handeln und werten könnte, aufgrund ihrer Abwesenheit von Emotionen, naja, und anderem menschlichen Makel. Der Informatiker Josef Weizenbaum stellte Ende der 70er Jahre fest, dass Menschen in Technik, die reaktiv kommuniziert auf Basis einer Datenmenge heraus überhaupt Entscheidungen fällt, dass in diese Maschine eine Klugheit, eine Wesenhaftigkeit, eine geradezu dem Menschen überlegende Überentität hineinprojiziert wird, die faktisch natürlich nie existiert. Wir reden hier von schwacher KI. Aber er, Josef Weizenbaum, nannte diese Laterna Magica der Selbstbeschwindelei die Ohnmacht der Vernunft. Natürlich sind Maschinen befangen. Machen wir uns nichts vor. Denn sie sind randvoll mit uns. Sie sind randvoll mit allzu Menschlichem. Jede Datenverarbeitung beruht auf menschlichen Modellierungen und Bewertungen. Sei es jener der Entwickler oder sei es jener der Labeler oder jene, die in den Datengrundlagen transportiert werden, diese Modellierung und Bewertung, vom Twitter-Auswurf bis zum gefilterten Selfie, all das ist dort drin. Wir machen ein schönes Selfie, dann noch ein Filter drüber, noch ein Filter, noch schöner, noch jünger, noch... Oh. Das wird dann benutzt, wiederum von Algorithmen zum Lernen. All das, von der fehlinterpretierten Statistik bis zum eindimensionalen Berichterstattung. All das, all unsere menschlichen Marke sind in der Maschine. Ein visuelles Beispiel, bevor ich zum Abbinder des Zwischenrufes komme. Stable Diffusion, die Open Source generative Bild-KI, hat nicht nur ein Frauenproblem. Ja, nicht nur. Also, es kamen folgende Vorschläge heraus, als das Forschungsteam von Leonardo Nicoletti und Dina Bays im Auftrag von Bloomberg die KI aufforderten, künstliche Abbilder zu zeigen von CEOs, Doktorenpersonen, ja, lassen wir uns einen Moment Zeit, schauen wir uns das an, Politikern, Reinigungspersonal, Drogendealer, Terrorist. Das ist die Welt, wie Maschinen sie sehen. Beatrix von Storch wäre begeistert. Wenn Sie sie eingegeben, Berufsgruppierung von Gender, männlich, weiblich, andere divers, nicht spezifiziert. Und das ist die Welt, wie Maschinen sie sehen. Apropos sehen, ich muss mal kurz gucken, ob da noch was dahinter kommt. Ah ja, alles klar. Generative visuelle KI, also alle Programme wie Midjourney, Firefly oder DALL-E zusammen, haben in nur einem Jahr seit ihrer Markteinführung 15,4 Milliarden künstliche Bilder, ich mache es extra in Anführungszeichen, produziert. Auf Basis, wie wir wissen, Millionen gestohlener Werke von Urheberinnen und Privatpersonen. Wir reden heute meistens über uns selbst. Bitte denken Sie immer Privatpersonen, Bürgerinnen, Menschen mit, andere Menschen. Für dieselbe Menge brauchten menschliche visuelle Künstler 150 Jahre, für diese 15,4 Milliarden Bildprodukte. Stable Diffusion, die hinter Midjourney stecken, trug eine Dreiviertelmilliarde bei. Mittlerweile produziert es 2 Millionen künstliche Bilder pro Tag. Abgesehen von zunehmend beliebteren gewaltexzessiven Pornografien, die sich vor allen Dingen die Nutzer von sehr speziellen Apps, die quasi auf dieser Anwendung aufsatteln. Wir hatten vorhin das schöne Wort personalisiert, zugeschnittene Literatur. Ach Kinder, das machen wir doch schon die ganze Zeit mit irgendwie Krimis, die in Frankreich spielen, alles blaues Cover. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber über was wir reden sollten, ist perversionspersonalisierte künstliche Bilder-KI mit Gesichtern von Anti-KI-Aktivistinnen in chiropraktisch bedenklichen sexuellen Positionen. Kann man noch drüber lachen. Weniger drüber lachen kann man, wenn die Kinderbildchen von Facebook verwendet werden. All das, da finden sich artifizielle Bilder in sozialen Medien, in der Werbung, im Layout-Programm, bei Shutterstock, in Presseartikeln, in Modekatalogen, in der Office-Software. Neulich hat Burda ein ganzes Kochdingsbums da mit künstlichen Bildern und künstlichen Texten ausgestattet, das auf den Markt geworfen und wollte dafür auch noch VG Worttantiem haben. An genau dem. Hintern. Es ist überall, es ist ungekennzeichnet, jüngst verkaufte Adobe gefakte Kriegsbilder aus dem Gazastreifen. Erst als dagegen protestiert wurde, erst als man Blaming und Shaming gemacht habe, haben sie es gelassen, nämlich gestern. Vorher haben sie mit künstlichen Bildern von Situationen, die nie stattfanden, Geld gemacht. Abgesehen von dem Verlust der Integrität realer Informationen, der Gefahr von Propaganda, wirklich in Klickgeschwindigkeit, dem Auftragsverlust auch echter Künstler und nicht nur die, die fotografieren, auch des Modells, der Visagistin, die, die die Brötchen schmieren, die, die den Raum vermieten, die die Assistenz machen, die das Licht einrichten, werden vor allem, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was es eigentlich in diesem Panel besprochen werden sollte, Ethik, intersektionale Diskriminierung, werden die Vorurteile solcher unterkomplexen, ich gehe nochmal zum Terroristen, ja, unterkomplexen Vereinfachungen wie menschliche Abbilder diskriminierend zugeordnet, zu Berufen, Charakter, Herkunft. Und das wird alles in absurdem Tempo verteilt. Und das vertieft wiederum die im Menschen schon abgelegten, verzerrten Annahmen. Meines Erachtens stehen wir erst am Anfang einer Welle. Antisemitismus, Islamhass, Sexismus, auch Hass auf Intellektuelle, auf Bücher, auf Kunst, auf die da oben, auf die da unten, auf, ja, auch die da drüben. Es wird wahrscheinlich erstmal schlimmer werden, bevor es dann auf dem Kipppunkt besser wird. Im Prinzip ist generative KI der Vergrößerungsspiegel des menschlichen Systemfehlers. Wir starren so verliebt in unseren maschinengewordenen Abgrund und er schaut im vermeintlich neutralen Kleid der Technik ungerührt zurück. Hi folks, sagt Pandora, are you ready for my new unboxing video? Mal schauen, was drin steckt und wer zuerst zwinkert. Dankeschön.
Vielen Dank, liebe Nina. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Stoff haben wir wahrhaft. Susanne Fischer, Dennis Utlu, Sieglinde Geisel. Haben wir denn noch genügend saubere Gläser für alle? Danke, vielen, vielen Dank.
Ja. Habe ich gefummelt? Ich glaube, Sie waren nicht. Alles kein Problem.
Danke, Florian.
Danke.
Das ist still.
Das ist gut. Danke.
Ich hätte lustige Bilder zeigen sollen. Ne?
Nein, ich verspreche euch, die Stimmung wird gleich besser, weil auch hier gilt wieder, Widerstand lebt. Und liebe Frau Fischer, ich weiß, dass wir uns im Vorfeld unterhielten. Da wusste ich selbst doch gar nicht so genau, wohin die Reise geht. Aber ich glaube doch, dass wir einen Bogen schlagen können, tatsächlich zur Literaturförderung. Aber wir können vielleicht mit Dennis Utlu anfangen, weil das, was Nina gerade geschildert hat, das ist dir vielleicht auch begegnet, also in deinem speziellen Feld des ehrenamtlichen Engagements. Also wenn du dazu ein bisschen was sagen kannst.
Ja, gerne. Also erst einmal vielen Dank für diesen wunderbaren Input. Das ist ja sehr, sehr anschaulich gewesen, um zu beschreiben, was es eigentlich bedeutet, wenn man sich einfach so blindlings auf KI verlassen würde. Jetzt zeitgleich findet gerade eine Tagung in Genf statt, im Menschenrechtsrat, das Forum Wirtschaft und Menschenrechte, zum 12. Mal tagt es. Und da geht es sehr stark darum, wie Unternehmen ihre menschenrechtliche Verantwortung übernehmen können. Und KI spielt da eben auch eine Rolle in dieser Frage. Also wie gehen Unternehmen damit um? Ich habe vorhin schon angedeutet, und vielleicht wird das auch Teil des Panels, meiner Meinung nach kommt der Begriff des Unternehmens, greift zu kurz, wenn wir über Verlage reden. Also damit verrät man die Sache eigentlich schon ein bisschen. Das heißt, es bräuchte eine zweite Runde, wo man das mal ein bisschen vertieft und sich anschaut, was sind das für Einrichtungen jenseits von Wirtschaftssubjekten und welche Aufgaben kommen ihnen dazu. Das finde ich sehr wichtig. Aber selbst dann, wenn ich einfach mal behaupte, dass wir es hier in dieser Branche eben auch mit Unternehmen zu tun haben, muss ich mir die Frage stellen, kommen eigentlich diese Unternehmen, also Verlage, ihrer menschenrechtlichen Verantwortung nach? So, tun sie da, also es ist wirklich offen gestellt jetzt die Frage. Das, was wir gerade gesehen haben, sind ja menschenrechtliche Probleme im Grunde genommen. Es gab einen Techlash, also man sprach über dieses Phänomen unter dem Titel Techlash eine Zeit lang, nämlich im Grunde genommen als zwei große Sachen passiert sind. Einmal die Einwirkung von Facebook in demokratische Prozesse, in Wahlen, und dann tatsächlich die vorgeworfene Komplizenschaft in Myanmar. Die Verbreitung von Fake News, die dazu genutzt wurde, also von der Regierung eben verbreitet, über soziale Medien, die zu Gewalt mitgeführt hat. Also diese beiden skandalösen Phänomene haben im Grunde genommen das, was man so euphorisch gefeiert hat eine Zeit lang, ein Stück weit so als, da gab es einen Aufschrei, einen Vertrauensverlust, Techlash. Und das ist, finde ich, ganz gut, wenn man sich das so vor Augen führt, wie weit das eigentlich reichen kann. Also wie sozusagen groß und eben menschenrechtlich problematisch Probleme sein können, die mit Tech zusammenhängen. Das ist jetzt irgendwie sehr hoch aufgehängt, aber es existiert, ein bisschen kleiner. Genau das, was wir gerade gesehen haben, das letzte Bild mit den Terroristen, das ist ja letztlich, genau so arbeitet ja auch, arbeiten ja Racial Profiling Software in der Polizei, bei der Polizei, ja. Teilweise, also Predictive Profiling zum Beispiel, ist so ein Instrument, und die Polizei selbst hat teilweise gar keinen Zugriff darauf, auf was für Datenbanken solche Instrumente basieren. Und im Grunde genommen ergeben sich daraus aus meiner Sicht, und ich beziehe mich da, du hast es angesprochen, ich bin auch tätig für das Deutsche Institut für Menschenrechte, ich beziehe mich da auf eine Studie, eine wirtschaftsethische Studie, ergeben sich daraus im Grunde genommen zwei, ganz grob, gibt sicherlich andere, zwei Problemfelder. Und das eine ist es, sind eben verzerrte Datensätze, die Arbeit mit verzerrten Datensätzen, wie geht man damit um? Und das andere ist, die mangelnde Möglichkeit, Interessensgruppen eigentlich mit einzubeziehen in die Ausgestaltung von solchen Instrumenten. Und jetzt zur Diskussion im Grunde genommen, was macht die Branche dazu? Also wie kann die Branche damit umgehen? Wie können Verlage damit umgehen? Wie kann der Börsenverein damit umgehen, dass zunehmend mehr mit Datensätzen gearbeitet werden wird? Aber es da eben verzerrte Datensätze gibt, die zum Beispiel sowas wie Zielgruppenorientierung dann ganz schnell nur noch irgendwie in Richtung weiß, männlich und heteronormativ gerichtet sein könnten. Und wie können eigentlich Interessensgruppen mit integriert werden in die Entwicklung von solchen Prozessen? Da haben wir ja eh, würde ich behaupten, jenseits von KI schon Transparenzprobleme in der Branche. Es wurde vorhin so schön gesagt, KI verstärkt eigentlich nur das, was eh schon da ist. Wie gehen wir dann damit um? Also das sind so zwei Möglichkeiten, das vielleicht zu framen, verzerrte Datensätze und mangelnde Möglichkeiten, Interessensgruppen mit einzuschließen.
Vielen Dank, Dennis. Und jetzt bin ich auch schon bei dem, was wir ja tatsächlich in unserer Branche, also du hast die Unternehmen bzw. die Verlage angesprochen. Wir haben auf dem Podium aber eben auch die Literaturförderung. Und den Journalismus, die Literaturkritik, also in Form von Siglinde Geisel und Susanne Fischer. Und bei der Literaturförderung komme ich nämlich in dem Zusammenhang, wir haben ja seit einigen Jahren tatsächlich diese Diskussion in Deutschland, also ob unsere Branche zu tatsächlich in diesem Fall homogen sei und die Diversität der deutschen Gesellschaft, wie sie heute inzwischen ist, nicht genügend abbildet. Das ist eine Frage, die sich stellt. Die andere Frage ist, wenn wir nach diesen ethischen, also wie können wir dieser Verzerrung entgegenwirken, brauchen wir sozusagen nochmal ethische Grundsätze? Wir haben ja Fördergrundsätze, nicht bei allen Kunstfonds. Gibt es da, also ist das schon berücksichtigt, abgedeckt oder gibt es Überlegungen, das noch zu ergänzen? Das wäre mal eine Frage an Susanne Fischer.
Ja, ich denke, dass das noch nicht genug berücksichtigt ist, aber dass es besser geworden ist, auf jeden Fall. Wir müssen sicherlich mehr fokussieren auf Zuwandererliteratur. Also der Deutsche Literaturfonds ist ja für deutschsprachige Literatur zuständig und hat sich da lange bedeckt gehalten und unterstützt jetzt aber auch zum Beispiel weiter Schreiben, wo geflüchtete Autorinnen und Autoren hier in Deutschland schreiben. Ich glaube, Frauen sind ausnahmsweise in der Branche und auch in der Literaturförderung ausreichend repräsentiert. Das sehen wir heute hier auch auf vielen Panels. Aber ich bin, von der Ethik eigentlich kurz mal weg. Was mir jetzt bisher heute überhaupt zu kurz gekommen ist, ist die Frage, also wir beschäftigen uns ja mit Literatur und KI und zwar mit dem, was jetzt gerade ist, so in der KI. Und dann kann man sich noch relativ entspannt zurücklehnen, wenn man die Beispiele aus der Übersetzung sieht und wenn man versucht, mit KI Texte zu verfassen, dann kann man sich auch entspannt zurücklegen und sagen, die erkennt jeder sofort. Und das, was mich da bewegt, ist, ich habe mich einfach da mal mit einem Entwickler unterhalten und der hat gesagt, ja, das ist jetzt so und das ist auf Deutsch so, aber erstens englischsprachige KI schon viel besser. Und wenn wir nicht mehr über AI, sondern über AGI reden und der glaubt, dass es in wenigen Jahren soweit ist, dann haben wir da ganz andere kreative Möglichkeiten. Also dann hat die KI ganz andere kreative Schreibmöglichkeiten. Jetzt reproduziert sie ja nur und rekombiniert, weswegen ja auch der Ausdruck Intelligenz eigentlich fragwürdig ist für dieses Konstrukt, was da ist. Aber dann wird sich das ändern. Und ich habe da natürlich dann noch ein bisschen dazu rumgelesen und die Prognosen sind sehr unterschiedlich, wie schnell wir dabei sind, aber oder wie schnell die Entwickler und diese Maschinen dabei sind. Aber es wird, also zwischen 5 Jahren und 20 Jahren ist alles im Angebot. Und dann knüpfe ich vielleicht doch wieder da an, denn diese Art Maschinen laufen ja große Gefahr, eben sich selber zu repräsentieren. Und da ist, ich finde, eine Beteiligung, eine gesamtgesellschaftliche Beteiligung in diesen Prozessen unglaublich wichtig, auch wenn ich jetzt nicht sagen könnte, wie sie aussieht. So vielleicht zum Thema Ethik zurückgebunden.
Ja, aber das ist wunderbar. Und genau deswegen sitzen wir auch zusammen, weil es genau darum geht, also diese Gesichtspunkte so zusammenzutragen. Und wenn ich jetzt gar nicht mehr moderiere, sondern ich bin immer versucht, ich habe das sehr, sehr oft gehört, nicht? Also investieren Sie jetzt in 30 Jahren, haben Sie das Superprodukt. Und wenn, also ich meine, eine Waschmaschine würden wir auf dieser Basis ja nicht kaufen. So, in 30 Jahren kommen die Flecken raus. Ich möchte wirklich dafür werben, dass wir denjenigen, die uns das verheißen, dass wir sie fragen, was haben sie für einen Begriff von Literatur? Ich höre immer, in 5 bis 20 Jahren kann sie das. Ich höre nie, warum oder wie das möglich ist. Also das wäre meine Frage oder meine Bitte an alle hier im Raum. Wenn das nächste Mal ein Entwickler, eine Entwicklerin sagt, in 20 Jahren, dann bitte nachfragen.
Ich glaube, das war gar keine Verheißung. Also der stand dieser Entwicklung selbst auch durchaus kritisch gegenüber. Und das ist wahrscheinlich wird es keine Literatur sein, so wie ich sie verstehe. Also wir dann bei der Kunstphilosophie, also dass Literatur eben von Menschen über Menschen aus einer Perspektive, aus einer menschlichen Perspektive, vielleicht einer ungewohnten berichtet und nicht aus einer maschinellen. Aber ich glaube, dass die Fähigkeit, die Oberfläche so zu gestalten, dass sie nicht mehr so peinlich schlecht ist wie im Moment, die wird dadurch enorm zunehmen. Und ja. KI hat natürlich den Vorteil im Gegensatz zu menschlichen Autorinnen und Autoren, sie hat ein Riesengedächtnis, sie vergisst nie irgendwas, alles, was man hineinfüttert,
bleibt. Unterschätzen Sie uns.
Na gut, ich gehe von mir aus. Aber also die KI und Herr Utlo vergessen niemals.
Das kommt ins Protokoll. Ja,
aber jetzt vielleicht erstmal.
Vielen Dank. Nein, wunderbar, weil natürlich wollte ich jetzt absolut hören, weil Sieglinde, wir hatten ja unser kleines Vorgespräch und ich möchte gerne hören, ob du dieses Experiment durchgeführt hast.
Ja, also ich habe unter anderem ein Online-Magazin namens Tell gegründet, wo ich den Page-99-Test mache. Also ich bin so frech und mache ein Buch auf Seite 99. Das geht zurück auf ein Zitat von Ford Madox Ford, das einfach so durchs Netz geistert. Ich konnte das nie verifizieren. Wer weiß, vielleicht ist es auch apokryph und er hat damit...
Jürgen von der Lippe hat das in die Welt gesetzt.
Ach so, okay, dann ist es ein Gerücht. Jedenfalls, es entstand so, als ich daran dachte, so ein Online-Magazin zu gründen, habe ich von diesem Page-99-Test oder einfach diesem Zitat geredet und sagte den Freund, probier das, mach das doch gleich mit deinem Magazin. Dann dachte ich, na mal gucken. Und ich dachte zuerst, naja, ich mache das 2-3 Mal und dann wird sich das wiederholen. Und was mache ich, wenn mir nichts einfällt? Weil die Spielregel für mich war, wenn ich ein Buch aus dem Regal ziehe und die Schlagseite 99 auf, ich muss das dann machen, auch wenn mir nichts einfällt. Es hat sich nie wiederholt. Es ist mir zu jeder Seite 99 bis jetzt was eingefallen. Und das finde ich schon sehr interessant. Es gab einmal ein kleines Experiment, wir haben das auf der Buchmesse mal live gemacht und haben wir das im Team vorbereitet. Und dann sagte mir Agnese von uns, naja, ich war ein bisschen fies in meiner Auswahl, das war anonym. Ne? Wir hatten ein Kuvert und da waren 3 Texte drin. Und dann zusammen mit Frank Heibert, den vielleicht viele von Ihnen als Übersetzer kennen, habe ich das gemacht. Und da gab es einen Text, wo wir uns einfach sofort einig waren, es gab nichts zu reden. Und das war ein Kolportageroman. Und das ist genau der Befund auch von der KI. Also ich meine, vielleicht mit dem Englischen wäre das anders gewesen. Ich habe bei ChatGPT einfach mal gesagt, schreib mir bitte einen Klimaroman. Mal 5 Titelvorschläge. Dann habe ich mich entschieden für Die letzte Oase und habe sie dann arbeiten lassen. Und ich meine, das war schon die generische, ich war fies, ich habe keine Prompts gegeben, nur sowas machst du. In einer Stadt, die einst lebendig war von den Geräuschen des Fortschritts, hing der Himmel schwer und drückend, als würde er die Last einer unausgesprochenen Schuld tragen.
Und ich meine, das ist ambitioniert.
Wie bitte?
Das ist ambitioniert.
Nein, ambitioniert wurde es so. Ich habe dann gesagt, mach mal unterhaltsam. Dann hieß es, der Himmel über der Stadt sah aus, als hätte jemand eine dicke Grauschicht über das Gemälde des Lebens gepinselt. Boah, wie gesagt, mach mal literarisch. Ein bleierner Himmel spannte sich über die einst pulsierende Stadt, dessen Herzschlag nun im Echo vergangener Tage verhallte. Also der bleierne Himmel hat einen Herzschlag, naja. Und dann habe ich gefragt, mach mal Thomas Mann. Und dann sieht man mal, wo sie es her hat. Der Himmel, von einer bleiernen Schwere durchzogen, sah auf die einst blühende Stadt herab, als betrachte er ein längst vergangenes Kapitel der Menschheitsgeschichte. Und es ist einfach, wie man es dreht und wendet und wenn man es danach ein bisschen die Kapitel ausformulieren lässt, ohne Prompts und so weiter, passieren schreckliche Dinge. Da heißt also, der Protagonist tut das und das. Und ich meine, wie wenn in einem Roman jemals der Protagonist genannt werden würde. Und es ist sehr redundant. Also es ist dann die verlassenen Straßen und die gespenstische Leere und die bleierne Stille. Und das wiederholt sich dann alles endlos. Und eben jeder von uns würde sofort gegen den Wind merken, das ist KI generiert. Und was ich jetzt eben die Frage finde, die ihr jetzt alle so gestellt habt, was droht uns in Zukunft? Das geht jetzt um die Frage nach der Kreativität. Was macht denn Literatur aus? Und ich bin fest davon überzeugt, das Unbewusste schreibt immer mit bei großer Literatur. Das ist eben nicht nur was Gemachtes, was auf die Zielgruppe fokussiert und all das. Das kann die KI irgendwann sicher besser als wir. Aber das, was wirklich auch menschheitsgeschichtlich relevant ist, was nach 100 Jahren noch gelesen werden kann, was fruchtbar bleibt, das ist, da weiß ich nicht, ob die KI je dahin kommt. Weil dazu müsste die KI nicht nur ein Bewusstsein haben, sondern auch noch ein Unbewusstes. Und ich hoffe, dass uns das nicht droht, aber ich kann das nicht einschätzen, ich bin da nicht vom Fach. Und ich sage immer, ich bin auch Schreibcoach, außer Literaturkritikerin, und mir geht es immer darum, bei all denen, die bei mir mit Texten kommen und sagen, was kann ich anders und besser machen, mein Ziel ist immer, die Leute dazu, denen zu ermöglichen, ihre eigenen Worte zu nehmen, also einen Text am Schluss so zu formulieren, wie ihn niemand anders je formulieren würde. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch würde jede Sache anders formulieren, wenn er bis zu diesem Punkt kommt. Was aber, dann geht es eben auch schon fast in therapeutische Situationen. Also wie finde ich denn heraus, was ich denke? Und wie komme ich zu dem Punkt, wo ich mein Unbewusstes anzapfen kann? Und wo wird es denn lebendig? Ne? So, das sind alles die Fragen, die sich stellen. Und da keine Ahnung, ob die KI je dahin kommt.
Ich würde da gerne mal einhaken. Auch die KI beruht ja auf Texten. Wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass auch ChatGPT voller unserer menschlicher Makel ist, muss man natürlich schauen, was steckt drin. Wir wissen, es sind wahnsinnig viele New York Times Bestseller. Und New York Times Bestseller zeichnen sich nicht unbedingt immer, sie können, aber nicht unbedingt immer, durch allerhöchste Literatur aus. Was drin steckt, ist wahnsinnig viel Science Fiction und Fantasy. Das heißt, wenn ChatGPT das so gut kann, dann weil es Stanislav Lem gelesen hat und Asimov und was weiß ich nicht alles, oder digestiert. Das ist sozusagen das eine. Es ist schon ein sehr weißer männlicher Kanon, der dort drin steckt, einerseits. Andererseits auch sehr viele unterschiedliche Sprachen. Was ebenfalls drin steckt, wahnsinnig viel Wissenschaft. Da haben wir dann dieses bot-gewordene Mansplaining. Wenn sich wiederholende Papiere, glaube ich, auftauchen. Ich hatte mir jetzt ein ähnliches Experiment genommen, um zu schauen, warum werden von, ich sag mal, Nichtleserinnen, nicht, also Menschen, die nicht häufig Bücher lesen und die vermutlich das, was dabei rauskommt, gutieren und sagen, ja, so okay. Das sind vielleicht auch dieselben Leute, die bei Amazon das Beste an einem Buch finden, wenn es flüssig zu lesen ist. Nicht viele Personal hat, mit nicht zu vielen schwierigen Wörtern und auch möglichst viele gebrauchte Metaphern. Er las in ihrem Gesicht wie in einem offenen Buch. Oh, er war vom Donner gerührt. Sie fröstelte. Das sind ja Dinge, die auch in bestimmten Genreformaten, wo das auch runtergedimmt wird durch, schon menschliches Lektorat. Ich darf das so sagen, ich darf das so erzählen, ich veröffentliche seit 30 Jahren. Ist schon passiert, dass etwas, was keine gebrauchte Metapher ist, runtergedimmt wird auf eine gebrauchte Metapher, damit es schön eingängig runterflutscht. Deswegen frage ich mich, auch hier schauen wir bei dem, was ChatGPT an mittelmäßiger, langweiliger Allerweltsrhetorik ohne jegliche spitze Meinung, Wohlfühl-Pauschalmeinung, niemand stört sich dran, rauswirft. Warum finden Menschen das gut? Weil sie das vielleicht auch jetzt schon gut finden? Und das ist bewusst als Frage formuliert. Mhm. Nicht als, also das ist sozusagen gerade so in der Mitte meines Denkprozesses, was mir auch Angst macht. Was ist, wenn Menschen sich dran gewöhnen? Dann kann ich noch so schön und besser schreiben, dann wird es nicht gekauft, weil es zu anstrengend. Hm. Dann liegt das wie ein bleiernder Himmel im Regal.
Das war doch immer schon so. Also ich meine, die KI, das, was es schon gibt, wird die KI irgendwann besser können als wir. Und der Mensch ist zuständig für das, was es noch nicht gibt.
Ich finde es sehr schön, weil ich glaube tatsächlich, dass das, was Literatur ausmacht, möglicherweise doch sehr viel mit Humanismus und damit mit Ethik zu tun hat. Also weil wir versuchen ja gerade diese Dinge zusammenzubringen. Mhm. Aber also ich meine, was ich für plausibel halte, ist, dass wenn es immer gleich rekombiniert wird, dann wird es ja immer flacher. Also das heißt Das ist das, die Gefahr, die ich sehe. Also es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass es eine bestimmte Art von Literatur gibt, die sehr eingängig ist, weil sie der Entspannung dient und so und so. Das Problem ist nur, sobald sie dann von der KI, also dann bleibt ja gar nichts mehr übrig, wäre meine unqualifizierte Vermutung. Aber
wovon bleibt nichts übrig?
Naja, sagen wir, wir haben sowieso schon eine sehr dünne Textbasis, sagen wir es mal so. Also es ist ein sehr einfaches Erzählen, was uns nicht überrascht, was uns nicht fordert. Und wenn es ist ein bisschen so, als würde ich einen Teebeutel einfach immer wieder aufbrühen. Also so kommt mir das vor. Also ich teste das ja auch, also fürs Übersetzen.
Es wird ja nicht nur in der Literatur so sein oder so werden, sondern auch im Alltag. Je mehr Chatbots aktiv sind, desto mehr, also ist eine Prognose, vielleicht wehren sich ja die Menschen auch, aber desto mehr verflacht die allgemeine Sprache und Sprachverflachung merkt man ja jetzt schon in vielen sozialen Medien und so. Das geht ja auch schon ohne Chatbots. Keine erfreuliche Entwicklung, weder für die Literatur noch sonst.
Oh, aber ich muss, also ich, bis vorgestern dachte ich ja, dass die Literatur tatsächlich eine Möglichkeit sei, dagegen zu halten. Also ich weiß, oder bin ich ja, naiv? Sicher. Bin ich naiv?
Nein.
Das ich habe Dennis gefragt. Die frage ich auch
gleich. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß nicht, das ist mir zu dichotomisch, ehrlich gesagt. Mhm. Also sozusagen die KI, die die hohen Ansprüche an die Literatur zerstört oder so. Also das, was sozusagen, was Spannung in einem Text ausmacht oder so, ja, ist ja schon auch etwas, was aus einer Literaturtradition kommt. Also ich würde das jetzt gar nicht mal so gegeneinander stellen. Also Hollywood gibt es auch nur, weil es irgendwann Arthur Miller gab. Und Arthur Miller gibt es, weil er sich orientiert hat an antiken Texten und so weiter. Das heißt, wie sozusagen Spannung entsteht in einem Text, wie archetypische Figuren aufeinander stoßen und irgendwie eine Heldenreise machen oder sowas. Das sind schon Sachen, die aus der Literaturtradition kommen und die jetzt kunstvoll damit umzugehen oder in einer produktiven Art damit umzugehen, würde ich jetzt irgendwie gar nicht zurückstellen wollen gegenüber einer experimentellen Literatur oder sowas. Hier geht es ja eher darum, wie geht man damit um, dass es jetzt dieses Phänomen gibt. Also dass es sozusagen ein maschinelles Lernen gibt und das vielleicht irgendwann auch eingesetzt werden kann fürs Marketing und so weiter. Sowieso ist jetzt schon der Fall und das hat auch schon Impact auf die Art, wie geschrieben wird. Und dann aber irgendwann vielleicht auch sogar für die Textgenerierung selber. So. Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig, einen bewussten Umgang damit zu finden. Mhm. Ja. Und da frage ich mich, was ist sozusagen das Kriterium? Wir haben jetzt so ein unausgesprochenes Kriterium hier gehabt irgendwie. Es soll nicht zu flach sein. Zu flach ist es dann, wenn das eine Metaphorik ist, die man eh schon kennt und so wiederholt wird. Also nicht missverstehen, ich würde schon damit übereinstimmen. Aber das sind jetzt sozusagen nicht ausgesprochene Kriterien, die so, da sind wir uns jetzt gerade einig und die schwingen dann mit. Ich würde mir wünschen, dass es da einen bewussten Austausch gibt, also dass es mit Autor, Verdaulichkeit, Gedankenmachigkeit und so weiter, also wirklich jenseits des Wirtschaftsraums im Grunde genommen, sich darüber Gedanken machen, was wollen wir eigentlich? Und da gibt es ja auch ökonomische Traditionen in den deutschen Verlagen, also die Frage der Quersubventionierung, ja, irgendwie Bestseller-Titel, um dann halt Titel, die sich nicht gut verkaufen, aber die dem verlegerischen Anspruch aus diesen oder jenen Gründen die für die verlegerische Idee in diesem Verlag aus diesen oder jenen Gründen wichtig sind, werden dann mitgetragen. Und da sehe ich ein Problem und das ist nicht ein KI-Problem. Das ist ein Problem, das über den Einsatz der KI jetzt verstärkt werden kann. Aber es ist eigentlich kein KI-Problem, sondern das ist die Frage, was wollen wir eigentlich? Und das darf nicht der Markt übernehmen, das darf auch nicht der Staat übernehmen. Das müssen die Menschen hier, die schreiben, verlegen und so weiter, gemeinsam irgendwie herausfinden.
Also ich glaube, da widerspricht niemand und das ist eine sehr, 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 auch da wieder sehr ermutigende Anregung. Mir fällt nur gerade ein, dass wenn wir darüber sprechen, stimmt, wir haben unausgesprochene Geschmackskriterien oder so. Ne? Aber ich finde, wenn nach dem Vortrag von Nina, nach den Bildern, die wir gesehen haben, also ich finde, dass doch bestimmte Sprachklischees eben das Sprachliche, die sprachliche Entsprechung sind, also zu diesen Bildklischees, die wir eben gesehen haben. Und das ist das Gefährliche. Also es geht gar nicht darum zwischen hochliterarisch und tiefliterarisch, sondern es geht wirklich darum, eine Reproduktion von Klischees kann harmlos sein. Ja, wenn es eben der Liebesroman ist, der nach Feierabend geschmökert wird, und eine Reproduktion von Klischees kann, wie wir eben gesehen haben, wenn es per KI über die sozialen Netzwerke und eben doch gesellschaftlich sehr schnell weitergereicht wird und einwirkt, dann wird es gefährlich. Also vielleicht ist das vielleicht die... Und wenn wir von Klischee reden, reden wir von Vorurteilen, wir reden tatsächlich auch von Dingen, die sich sehr, sehr schnell instrumentalisieren lassen, um politisch Stimmung zu machen.
Da fällt ja Ethik und Ästhetik zusammen. Genau den Punkt. Also auch ohne KI wieder, beim Schreiben selbst. Ne? Mhm. Welche Klischees reproduziere ich? Und meistens sind sie gefährlich. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um, wenn plötzlich sozusagen die Möglichkeit da ist, dass KI-generiert Texte entstehen. Und da braucht es halt einen Umgang mit. Und diesen Umgang bräuchte es auch ohne KI übrigens.
Richtig, ja. Die Diskussion ist auch schon viel älter. Günther Anders hat in seinen Essaysammlungen, das ist wirklich visionär betitelt, die Antiquiertheit des Menschen. Und das sind Essays aus den 50er Jahren und aus den 70er Jahren. Und das begann damals eben mit dieser Medienrevolution. Also es beginnt in den 20er Jahren damit, dass man den Klang aufnehmen und wiedergeben kann. Das ist ja eigentlich wirklich fast Zauberei, dass man Länge aufnimmt. Uns ist das völlig selbstverständlich, aber das war vorher undenkbar. Und das eröffnete natürlich die Möglichkeit von Rundfunk, von Hintergrundmusik und all diesen Sachen. Und wie wir heute wissen, also Adolf Hitler wäre ohne Rundfunk nicht möglich gewesen. Wir wissen nicht, was jetzt uns die KI und die ganzen sozialen Medien noch bescheren werden, nachdem schon Trump Wirklichkeit geworden war. Und er sagt immer, wenn so eine neue Technologie kommt im Bereich der Medien, stellt sich die Frage, wer beherrscht wen? Beherrscht das Medium uns oder beherrschen wir das Medium? Und ich fand das so visionär. Ich habe das gelesen, als gerade das Handy erfunden wurde und ich da auch merkte, wie suchtartig wir reagiert haben am Anfang. Und er sagt dann, es gibt einen Emanzipationsprozess. Und das ist genau, was du beschreibst. Wir müssen, und was auch hier den ganzen Tag schon geschieht, wir müssen uns darüber austauschen. Und wir müssen verstehen, wie das Medium uns beherrscht, ohne dass wir das merken, wie wir manipuliert werden und dass wir das wieder einfangen können. Das ist genau die Sache. Und ich meine, sonst, um noch was aufzunehmen, so ein Wort, was auch den ganzen Tag schon rumgeistert, die Prothese. Also Sigmund Freuds Prothesengott. Also wir Menschen sind ja Prothesengötter. Also seit wir zuerst mal auf dem Pferd gestiegen sind und schneller waren, als wir laufen können, wir können fliegen und so weiter, alles durch diese Prothesen. Und jetzt betrifft eben die Prothese unser Gehirn, unser Bewusstsein, unser Wesen. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Und ich meine, von wegen der Gefährdung, Leute, die das mitentwickelt haben, sagen schon, wir brauchen hier sowas wie die internationale Atomenergiebehörde, also die Atomkriege verhindern soll. Wir brauchen auch so ein Kontrollgremium, um die KI in Schach zu halten. Also da gibt es Leute, die wirklich Bescheid wissen, die ganz groß warnen. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, aber das nehme ich schon sehr ernst.
Aber die KI durchleuchtet uns ja auch. Okay, hier zwei lustige Beispiele. Es gibt eine niederländische Journalistin, die hat KI genutzt, um selbstverständlich einfach mal durch die Gegenwartsliteratur über die letzten 60 Jahre zu gehen und zu schauen, wie werden Männer, wie werden Frauen beschrieben. Ihr könnt euch denken, was passiert. Also bei Frauen, die häufigste Beschreibung ist über das Haar und die Lippen. Und bei den Männern ist es Statur, Kinn und Stirn.
Das hätte ich auch ohne KI rausfinden können.
Und jetzt wird es aber noch schlimmer. Und dann hat sie das nochmal durchlaufen lassen und dann noch eine andere Analytik gemacht. Ich glaube, sie hat es überschrieben, der Mann, das Messer und sein Penis. Daran erinnere ich mich noch. Und sie hat auch das, was LeserInnen am liebsten in Rezensionen, wenn sie kritisch sind über Bücher, anmerken, zum Beispiel, dass die Hauptfigur, männliche Hauptfigur, also Haare auf dem Kopf, ja, Haare auf der Brust, auf keinen Fall. Und wenn dann Autorinnen und Autoren auf der Suche nach einer schnellen Mark, auf der Suche sind nach Ratschlägen, wie sie eine schnelle Mark machen, marktleitfähig sind, und dann solche vermeintlichen Ideale und auch Vorurteile reproduzieren, die schöne, begehrenswerte Frau ist dann nur eine schöne, begehrenswerte Frau, wenn sie blond ist und rote Lippen hat, weil das kommt irgendwie gut an. Wenn wir das selbst reproduzieren, sind wir quasi ja schon Vorläufer von KI. Ich möchte gar nicht, dass das besser schreibt. Das soll irgendwie am liebsten weggehen. Wird aber nicht weggehen. Nun ja, was ich das Positive finde, wir können mittels KI uns selbst in Frage stellen, was wir auch in der Literatur produzieren, wie die Leserinnen darauf reagieren. Hm. Und was wir jetzt im Moment machen, das ist für mich so, so positiv, weil das haben wir seit Jahrzehnten nicht gemacht. Über den Wert von Literatur und Übersetzung und Menschlichkeit und hin und her und auch Demokratie und Vorurteile und so weiter zu sprechen. Wann haben wir denn bitte schön mal so konzentriert darüber gesprochen? Plötzlich kommt da so ein Dingster-Roboter und wir stellen Dinge in Frage, wo wir uns vorher so eingekuschelt hatten.
Das ja, es ist nicht mehr selbstverständlich. Ne? Das ist ja ein bisschen wie, dass uns zum Beispiel dann auch die Worte fehlen. Das ist ein kleiner Sprung. Aber wir haben einerseits ein virtuelles Leben und wir haben ein, ja, wie nennen wir es jetzt, ein physisches, analoges oder wie Leben. Ne? Das, was in der Wirklichkeit stattfindet, habe ich mal einem Freund gesagt, der viel mit KI macht, der sagt, hör auf mit der Phrase, also die virtuelle Welt ist sowas von wirklich. Ne? Stimmt ja. Also wir haben schon, ja, wir müssen uns plötzlich bewusst werden, what is water, fragt doch der eine Fisch den anderen in David Foster Wallace Essay. Ne? Also wir werden uns Dinge bewusst, die uns einfach selbstverständlich waren. Das ist schon irre.
Ja, aber halten wir fest, weil das finde ich schon sehr interessant. Also die KI, die uns sozusagen die gefährlichen Abgründe spiegelt, das finde ich interessant. Also das wäre ja auch eine Emanzipationsbewegung, zu sagen, wir schimpfen jetzt nicht mehr nur über die KI, sondern wir nutzen sie, um die Gefahren, die durch den Menschen
eben aufgeworfen werden. Unsere eigenen Abgründe, ja, ne? Die
ganz
Abgründe
genau. Der KI. Also das finde ich einen interessanten, also darauf bringst du mich durch den, und diesen emanzipatorischen Gedanken, den finde ich richtig, weil das kennen wir, also es kommt eine neue, etwas Neues auf den Markt oder in die Welt und erstmal sind wir ja wie Kinder, die damit genau spielen, die damit, und das kann sehr exzessive Züge annehmen und irgendwann setzt sich das durch, was praktikabel ist. Aber ich finde es auch nicht verkehrt, tatsächlich die Frage, also die ethischen Fragen zu stellen, weil wir dürfen nicht vergessen, also diese rasante Entwicklung wird schon durch Unternehmen, und zwar die nichts mit unserer deutschsprachigen Verlagsbranche gemein haben, vorangetrieben, und zwar mit sehr, sehr handfesten Profitinteressen. Und ich würde auch sagen, also wenn ich an eine Figur wie Sam Altman denke, also da gibt es schon auch so größenwahnsinnige Machtfantasien sind damit auch verknüpft, oder wie Peter Thiel. Ne? Also ich meine, vielleicht klinge ich jetzt paranoid, aber also wenn man sich ein bisschen anschaut, was diese Herren von sich geben, dann vielleicht doch nicht so paranoid. Also darum geht es. Ja? Also dass wir sagen, ja klar, wir können, nachdem wir uns haben fröhlich beherrschen lassen, weil wir etwas Neues entdeckt haben, können wir sozusagen das wieder umkehren. Aber wir agieren trotzdem in einem Kontext, wo wir noch sehr, sehr viel mehr tun müssen. Ja, also.
Ja, und man kommt sofort. Ein Abgrund, der fördert den anderen. Also als ich da bei meinem Spiel mit dem Klimaroman habe ich auch mal gesagt, ja, mach mal rechtsextrem. Und dann hieß, es tut mir leid, aber ich kann keine Inhalte erstellen, die rechtsextrem oder extremistisch sind. Wenn Sie andere Arten von Geschichten oder Anfragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Aber die Tatsache, dass sich das System selbst reinigen will, ChatGPT will ja eigentlich sauber sein, will nicht Pornografie, will nicht Hass, will nicht und so weiter. Voll das öde. Heißt, es muss eine KI entwickeln, dass die KI selber sich reinigen kann.
Ja, aber das ist auch Heuchelei, weil
das ist jetzt, geht mir nicht darum, auch wenn es Heuchelei ist. Es gibt offenbar Bestrebungen, das rauszufiltern, aber der Punkt ist, die KI muss trainiert werden und da muss es Menschen geben, die der KI sagen, du, das ist Porno und das ist Hass und das ist ganz schlimme Gewalt. Und diese Menschen, die das rausfinden, die sitzen in Kenia und arbeiten für 1,32 Euro bis 1,44 Euro oder Dollar oder was pro Stunde und werden total traumatisiert, weil die 8 Stunden am Tag das machen. Und das ist dann die Unterseite von dem, was dann auch noch unter Ethik da läuft. Ne? Also man muss ja, man endet am Schluss immer mit irgendwas, was keiner von uns gut finden kann.
Ja, aber es ist ein, also ich finde, es ist ein pervertierter, also es ist eine pervertierte Ethik. Also
das ist so. Es, absolut.
Und das ist auch rein interessengeleitet, aber ich will jetzt gar nicht mehr so viel.
War mehr eine Fußnote, ne? Aber
ja. Nee, weil ich möchte gern zu dem zurück, weil er so mit Dennis eingefangen hat. Also wir haben, weil, also klar, ChatGPT will also keine böse rechtsextreme Prosa verfassen, wohingegen auf Facebook genau das passiert wird. Also Hass und Gewalt und ja, ganz genau. Und also Völkermord eingeleitet wird unter Umständen. Und wenn ich das Wort, ich nehme das Wort nicht leichtfertig in den Mund, ich berufe mich wirklich auf das, was Omar Bartow so großartig gesagt hat, es ist viel besser im Vorhinein vor dem Potenzial eines solchen Völkermordes zu warnen, als ihn hinterher zu konstatieren. Ja? Also so, das ist, ich will da überhaupt nicht mit Superlativen um mich werfen. Aber das fand ich schon, also das mit Myanmar, das fand ich, und ja, aber entschuldige, jetzt wollte ich dich...
Nee, nur um das sozusagen zurück in den Kosmos der Literatur zu holen, weil ich glaube, das größere Feld sozusagen, also es ist schwer für uns jetzt zu bearbeiten, aber im Kosmos der Literatur, ich zweifle daran, dass die Literatur wirklich, oder Bücher, literarische Texte etwas sind, was gut über den Markt gehandelt werden kann. Sonst würde es ja nicht die ganzen Interventionen geben, sonst würde es nicht die Buchpreisbindung geben, sonst würde es nicht eine Förderstruktur für AutorInnen geben, sonst würde es nicht Preise geben und so weiter. Wenn alles der Markt regeln würde, dann bräuchten wir das alles gar nicht. So, das heißt, irgendwie ist da etwas, was sich mit dem über Marktprozesse nicht greifen lässt und was Menschen für schützenswert gehalten haben, und deshalb sind diese ganzen Einrichtungen zustande gekommen. Literaturhäuser, Literaturkonferenzen und so weiter. Gefördert teilweise von Staaten, vom Staat, teilweise von Spenden etc. etc. Ja? Das heißt, und da ist, glaube ich, da öffnet sich eine Möglichkeit, also mal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn wir das nicht als Waren und Produkte verstehen? Denn wenn wir das tun, dann ist es nur eine Optimierungsfrage. Dann muss ich die KI fragen, wie kann ich den Verkauf optimieren? Wie viel Unterhaltung brauche ich da? Wie viel Klischee brauche ich da übrigens für? Mhm. Dann ist das Klischee auch plötzlich gar nicht mehr was Schlechtes. Das ist ein ganz anderes Kriterium. Zu viel davon wäre schlecht, zu wenig davon wäre auch schlecht. Es gibt dann rechnet man einfach ein Optimum aus. Das kann die KI besser als wir. Weil rechnen kann sie besser. Ja. So, aber wenn wir uns mal dazu entscheiden, zu sagen, so, es geht hier jetzt nicht darum, einfach Produkte und Waren zu verkaufen und zu verkaufen. Und wenn wir das mal ernst nehmen könnten, dann kann man, glaube ich, ganz anders darüber nachdenken. Was ist jetzt ein Literaturbegriff, auf den man sich einigen kann? Was ist es, das über den Markt einfach nicht geht und wir es aber trotzdem wichtig finden? Warum eigentlich? Warum finden wir das wichtig und schützenswert? Und wie können wir das bewahren? Wie können wir vielleicht KI sogar dafür einsetzen, dass es bewahrt wird? Also dann stellt sich die Frage ein bisschen anders.
Ja, aber dann, also da muss ich sagen, wir haben das große Glück tatsächlich, also hier in diesem Land, also weil der Deutsche Literaturfonds spielt da zum Beispiel eine Schlüsselrolle, wenn es um Förderung geht. Und aber Nina, du wolltest Susanne Fischer eine Frage stellen.
Ja, ich wollte nämlich eine Frage stellen, das hat sich so ein bisschen bewegt, die Frage nach der Zukunft, wenn wir Quantenmechanik da drauf werfen und Quantentechnologien, können vielleicht andere Rechenstrukturen nochmal stattfinden. Davon aber ab, Zukunft. Und das trifft sich, was Dennis gerade angesprochen hat. Und jetzt kommt endlich die Frage. Nur rein hypothetisch gedacht. Wir haben die Marktliteratur und dann haben wir die Literatur, die sein muss, weil wir auch vielfältig anders neu denken möchten und nicht nur marktleitfähig, die braucht Unterstützung. Jetzt frage ich mich, was ist dann der Deutsche Literaturfonds der Zukunft, was die Fragen angeht, wie aussortieren, wie sich Menschen bewerben die sich mit eigenständigen Texten? Oder positiv gedacht, vielleicht kommt so viel rein, dass KI dabei helfen kann, eine zu erfassen, um was es geht. Wie gibt es da schon Gefühle, Tendenzen bei euch? Ich finde das wirklich spannend, wie die Literaturförderung mit diesem Fakt umgehen will.
Bei uns bewerben sich Autorinnen und Autoren mit geschriebenen Texten und Exposés. Und die Frage, ob vorsortiert werden könnte per KI, habe ich dem Lektor auch gestellt, hat er weit von sich gewiesen. Ich habe sie auch einigen Verlagen gestellt und die meisten haben nicht geantwortet, aber eine, ich sage den Verlag jetzt nicht, hat doch geantwortet, hat gesagt, das könne sie sich schon vorstellen, dass das passiert. Also dass das passiert, was ja Studenten heute auch machen, wenn sie ein Abstract schreiben sollen und dann füttern sie den Text in die KI und sagen, gib mir in 1000 Wörtern ein Abstract davon. Und genauso kann man ja mit Exposés theoretisch zumindest auch umgehen, dass man sie nicht mehr selber liest. Ich weiß nicht, wie viel Verantwortung da, also ich kann mir es für den Literaturfonds kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, weil diese Entscheidungen auch hoch individuell sind und die Projekte hoch individuell und es gibt viele Anträge, die sind nicht hoch individuell, wo man so denkt, naja, die haben nicht verstanden, was der Deutsche Literaturfonds fördert, aber da sich jeder bewerben darf, der schon mal ein Buch veröffentlicht hat, kriegt man solche Anträge eben auch. Ich wollte noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt aber dummerweise vergessen.
Aber darf ich gleich anschließen, weil mich die Frage die mich umtreibt, Hannes Bajors letzter Roman, den die KI ja verfasst hat, mit freundlicher kuratorischer Tätigkeit des Autors. Wäre das so ein Sonderfall für den Deutschen Literaturfonds?
Ich habe mich heute sehr geärgert, dass ich den tatsächlich nicht kenne, weil ich auch diese Frage finde ich auch interessant und kann dazu nicht sagen, weil ich das Buch nicht kenne, aber im Grunde kann ich mir, also wenn sich jemand mit KI kreativ auseinandersetzt, auf eine, wie soll ich sagen, auf eine transparente Weise kreativ auseinandersetzt, das kann ich mir vorstellen als ein Projekt, ja, aber dass ein KI-Text reproduziert wird und irgendwie umgestellt und ein bisschen kommentiert, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, es ist tatsächlich die Frage der künstlerischen Auseinandersetzung. Man kann sich ja mit KI genauso auseinandersetzen wie mit allen anderen Phänomenen der Welt. Also warum sollte das nicht möglich sein, dass jemand einen Roman im Grunde über KI schreibt, in dem mit KI kommuniziert wird? Klar wäre das vielleicht ein denkbares Projekt. Gott sei Dank bin ich nur im Vorstand dieses Vereins und muss nie über die Förderung entscheiden. Dafür gibt es ein Kuratorium, das sich damit auseinandersetzt.
Ja, es ist einfach nur, nachdem wir mit André Hansen einen Blick in die ferne Zukunft geworfen haben heute Morgen, wäre das ja ein Blick in die gar nicht so ferne Zukunft tatsächlich. Ich werfe wieder meinen kleinen Blick auf die Uhr und stelle fest, dass die Zeit wieder viel zu schnell verflogen ist. Ich finde das wieder eine sehr ermutigende Sache. Also der kreative Umgang, der emanzipierte Umgang mit KI wird uns erlauben, dafür zu sorgen, dass die Menschheit vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren noch existiert und die Literatur auch. Also ich würde Sie gern mit dieser Vorstellung in den Abend entlassen und ich bin auch gern bereit, lieber André, wenn du noch da bist, mit dir zu diskutieren. Ich danke auch diesem Panel, Ihnen allen ganz, ganz herzlich für diese sehr überraschende und sehr interessante Diskussion. Ich wusste wirklich nicht, wo wir landen werden. Ich bin sehr glücklich. Und wie gesagt, Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit, für die schöne Stimmung, die Sie im Raum verbreitet haben. Und noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an Iris May, Angelika Schindl, an Herrn Staats, an die VG Wort
und an Patricia Klubitschinski, die Moderatorin des Tages.
Es war wirklich eine Freude. Vielen, vielen, vielen.